Der Trump hat zweimal Frankreich besucht, zweimal Großbritannien, aber Deutschland noch nicht. Ist das eine Überraschung für Sie, für die Bundesregierung? Ist das ein neues Kapitel in diesen engen Beziehungen zwischen USA und Deutschland?
Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Deutschland ist und bleibt enger Partner der Vereinigten Staaten. Und wir sind überzeugte Transatlantiker und dabei bleibt es.
Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Ulrike Demmer als die stellvertretende Regierungssprecherin und ich begrüße natürlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben keine Ankündigungen und ich habe auch keine vorbörslichen Anmeldungen für Fragen. Deswegen Fragen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Frau Kollegin, bitte. Ich sehe nicht richtig.
Jetzt, ja.
Jetzt? Okay.
Dudine EPD, ich hätte Fragen zum Thema Amazonas und Brände. Erstmal an Frau Demmer. Welche Mittel und technische Hilfe wird Deutschland zur Verfügung stellen zur Löschung der Brände im Amazonas? Und vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie dieser internationale Mobilisierungsmechanismus konkret aussehen soll.
Also die Bundeskanzlerin hat es ja schon gesagt, der Amazonas hat eine große Bedeutung für uns alle und natürlich geht es darum, jetzt möglichst schnell eine Antwort zu finden und praktische Hilfe zu organisieren. Deutschland hat als erstes kurzfristig mögliche logistische Hilfe, insbesondere zum Löschen der Brände, in Aussicht gestellt. Was die Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbelangt, wird das aber alles in Brüssel koordiniert.
Zusatz?
An ein anderes Ministerium, und zwar ans BMZ zu dieser Frage, also wie Müller hat gefordert.
Sekunde, wir können eben mal abwarten, bis der Kollege den Platz gewechselt hat. Dann kann man es besser verstehen und sich konzentrieren auf die Frage. Dankeschön.
Minister Müller hat gefordert, dass die G7-Staaten bis zum UN-Klimagipfel im September erklärt, jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutzprogramme in Regionen, in denen der Regenwald gefährdet ist, praktisch zu investieren. Wie hoch müsste da ein Anteil Deutschlands sein und wie sind da in der Bundesregierung der Stand der Verhandlungen unter den Ressorts?
Ja, es hat der Minister in der Tat gefordert, dass die G7-Staaten, das ist auch eine Zusage, die sie auch schon gemacht haben, dass diese Zusage auch einlösen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutzprogramme zu investieren. Wie sie das zusammensetzt, was da jetzt unser Anteil ist, kann ich Ihnen spontan nicht sagen, müsste ich nachreichen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen.
Die Frage, wie man darauf reagiert, dass Bolsonaro ja sozusagen auch die westlichen Staaten stark attackiert. Wir hatten schon an anderer Stelle darüber geredet, dass das BMU teilweise Programme eingefroren hat. Jetzt gibt es auf EU-Ebene Überlegungen, ob man Import zum Beispiel brasilianischen Rindfleischs stoppen soll. Wie ist da die Haltung in der Bundesregierung? Nähern Sie sich solchen umfangreicheren Maßnahmen an?
Also ich kann vielleicht allgemeiner Form sagen, dass das für uns nicht neu ist, dass das Thema Amazonas und insbesondere Schutz der Wälder ein zentrales ist in den Beziehungen mit den Staaten in der Region. Ich sage bewusst im Plural, es sind nicht nur Brasilien betroffen, auch andere Anrainerstaaten. Und das ist immer wieder in hochrangigen Gesprächen aufgetaucht, das Thema. Und wir haben unsere Position dazu vorgetragen. Das ist sozusagen von daher kein neuer Standpunkt. Wir überlegen oder wir haben gerade natürlich eine besondere Debatte angesichts der dramatischen Umstände vor Ort. Und wir haben am Wochenende nochmal deutlich gemacht, dass wir als Deutschland da eine internationale Verantwortung sehen und unterschiedliche Angebote gemacht. Jetzt gibt es viele Ideen im Raum, wie weiter damit umzugehen ist. Diese Debatte werden wir sicher weiterführen. Wir sind jetzt aber nicht in einem Stadium, wo wir konkrete Beschlüsse treffen würden. Und das würden wir ohnehin nicht national tun, sondern natürlich immer gemeinsam mit unseren internationalen Partnern.
Aber selbstverständlich ist, dass wir das natürlich alles im Dialog mit Brasilien und den betroffenen Staaten angehen.
Zusatz, Herr Jessen?
Ja, Zusatz. Die Diskussion, ich glaube, in der vorletzten Woche war ja genau die, dass ein Ministerium, BMU, sagen konnte, wir können hier etwas einführen, weil es sich da um ein nationales Programm handelt. Andere Ministerien sagten, ja, wir stecken hier in internationalen Töpfen drin und das ginge dann eben nur in Absprache mit anderen Partnern. Die Frage ist jetzt, nähert man sich einer solchen Absprache aktiv an, dass man sagt, wir versuchen gemeinsam mit anderen Finanziers Programme, die im Moment, sagen wir schlicht und einfach Bolsonaro nutzen, so lange einzufrieren, bis er seine Position revidiert. Also es ist ja ein aktiver Prozess. Sind Sie in dem oder sagen Sie, wir beobachten und reden irgendwie mit?
Ja, grundsätzlich geht natürlich immer, dass die Bundesregierung aktiv ist und nicht passiv. Wir verfolgen diese Debatten sehr eng. Wir sind Teil der Debatte, das haben Sie gesehen, auch am Wochenende beim G7-Gipfel. Ich denke, man kann trotzdem sagen, dass natürlich jetzt erstmal Priorität hat, die akute Notlage am Amazonas anzugehen. Und natürlich haben wir auch mittel- und langfristig Interessen, internationale Interessen, eine gemeinsame Verantwortung für das Gebiet im Amazonas, der wollen wir gerecht werden. Und da stellen sich Fragen, Fragen der internationalen Unterstützung, Fragen auch der Positionierung der brasilianischen Regierung. Sie haben vielleicht auch wahrgenommen, dass es da am Wochenende ja auch Bewegung gab. Wie Frau Demmer gerade schon sagte, da sind wir auch natürlich im direkten Dialog mit Brasilien. Das wollen wir auch weiter tun.
Frau Dudin, noch mal dazu bitte.
An Frau Demmer und Herrn Breul, wie sehen Sie jeweils die Möglichkeit, ein Freihandelsabkommen als Druckmittel gegenüber Brasilien zu besseren Schutz des Regenwaldes zu benutzen?
Also da würde ich gerne noch mal betonen, auch in dem Handelsabkommen spielt ja der Umweltschutz eine sehr wichtige Rolle. Das Abkommen enthält ja elementare Aspekte zum Klima- und Umweltschutz. Dazu gehört unter anderem auch die effektive Umsetzung multilateraler Abkommen zum Thema. Und selbstverständlich werden wir dann im Rahmen des Ratifizierungsprozesses sehr genau darauf achten, dass eben diese Aspekte auch umgesetzt werden. Aber wie auch Herr Breul schon sagte, der erste Schritt ist jetzt erstmal, dass wir die Brände löschen und dort vor Ort helfen, die Situation zu verbessern.
Herr Breul, sehen Sie das genauso?
Ja, absolut. Also ich hatte es ja am Freitag schon gesagt, Frau Demmer hat es gerade nochmal unterstrichen, Umwelt und Nachhaltigkeit sind zentrale Kriterien für uns bei der Bewertung des Abkommens. Das Abkommen ist ein Meilenstein, auch im Hinblick auf den Klimaschutz. Da gibt es ambitionierte Kapitel drin und selbstverständlich ist es so, so hat es auch der EU-Ratspräsident am Wochenende gesagt, dass wir unsere Unterstützung für das Abkommen natürlich auch davon abhängig machen, dass keine Vertragspartei diesen Zielen, die im Vertrag enthalten sind, zuwiderhandelt.
Dann Frau Jen mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, eine Frage an das Finanzministerium. Der Minister hat sich ja auch zur Vermögenssteuer geäußert. Jetzt würde mich mal interessieren, ob denn das Ministerium bereits an einem Gesetzentwurf zur Vermögenssteuer arbeitet.
Ja, wie Sie ja selbst sagen, der Minister hat sich dazu geäußert. Das ist ein Thema oder eine Diskussion, die zurzeit im politischen Raum geführt wird. Und ich glaube, allen Beteiligten ist klar, dass wir hier über die nächste Legislaturperiode reden. So waren ja auch die Äußerungen jetzt zu verstehen.
Zusatz?
Nö, das.
Dazu? Neues Thema? Dann machen wir an dieser Stelle mit einem neuen Thema weiter.
Ja, Sascha Mayer von dpa. Nochmal zum Klimaschutz jenseits des Amazonas gefragt, Frau Demmer. Die Kanzlerin hat in der vergangenen Woche beim deutsch-niederländischen Klimakabinett sich dafür ausgesprochen, das Klimaschutzziel der EU von 40% weniger Treibhausgase bis 2030 auf 55% zu erhöhen. Und nach der aktuell gültigen Aufteilung in der EU würde das bedeuten, ja, dass Deutschland deutlich mehr einsparen muss als bisher vorgesehen, also mehr als 55%. Will die Kanzlerin also diesen Schlüssel innerhalb der EU-Staaten verändern oder ist sie auch für eine Verschärfung der deutschen Ziele?
Ich glaube, da haben Sie die Kanzlerin missverstanden. Also ich kann Sie noch mal zitieren. Also sie hat gesagt, dass das deutsche Klimakabinett eben an der Erreichung der deutschen Ziele arbeitet. Das sind national 55% Treibhausgaseinsparung bis 2030, nicht bis 2030, sondern bis 2030 gegenüber 1990. Und zweitens gibt es ein bestehendes EU-Ziel von minus 40% bis 2030 gegenüber 1990. Und das, daran rüttelt sie auch nicht. Sie hat dann im Gegenteil gesagt, das heißt, dass für uns das ambitionierte, das ja ohne auch schon ambitionierte europäische Niveau kein Problem wäre.
Zusatz nochmal?
Nein.
Nicht. Dann Frau Müller dazu bitte.
Genau, also geht auch ums Klima. Die Deutsche Umwelthilfe hat heute eine Energiebilanz der Ministerien veröffentlicht und außer dem BMBF, dem BMU, dem AA und dem BMEL sagt die Umwelthilfe, alle anderen heizen zum Fenster raus. Da hätte ich mal gerne einen Kommentar zu und auch speziell zum Vorwurf an die Minister Scholz und Seehofer. Da heißt es, die würden offen den Klimaschutz im Gebäudebereich verweigern. Dabei wären sie doch zuständig, indem sie Gelder dafür locker machen beziehungsweise im Gebäudebereich überhaupt mal sagen, was passieren müsste.
Ja, ich kann gern beginnen zu dem, was Sie in Ihrem letzten Teil der Frage formuliert haben. Also der Bundesinnenminister hat sich bereits vor einiger Zeit sehr deutlich zu dem Thema positioniert, nämlich insoweit, dass allen bekannt und bewusst ist, dass im Gebäudebereich ein erheblicher Anteil der CO2-Emissionen entstehen und damit auch erhebliche Potenziale bei der CO2-Einsparung existieren. Und deswegen hat der Bundesinnenminister Vorschläge ins Klimakabinett eingebracht, etwa die steuerliche Förderung von energetischer Gebäudesanierung mit in einer Höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro. Über die konkrete Ausgestaltung kann ich im Moment nichts sagen. Darüber wird das Klimakabinett entscheiden und der nächste Termin ist am 20. September vorgesehen. Was unser eigenes Ministerium angeht, kann ich nur darauf verweisen, dass wir uns in einem Neubau befinden, den wir erst vor wenigen Jahren bezogen haben und dort sind nach meiner Kenntnis klimaneutrale Heiz- und Kühlanlagen verbaut. Es gibt dort auch Verdunklungsanlagen, die dazu führen sollen, dass Wärme gar nicht erst ins Gebäude eintritt, beziehungsweise es sind neueste Baumaterialien verwendet. Insofern kann ich den Vorwurf aus BMI-Sicht nicht nachvollziehen.
Ich kann mit Blick auf das Klimakabinett und auf das allgemeine Ziel des Klimaschutzes jetzt gar nicht viel ergänzen. Ich schließe mich da dem Kollegen an. Ich kenne jetzt die Vorwürfe nicht im Einzelnen bezogen auf das Haus, in dem das Finanzministerium sitzt. Deswegen kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt auch nicht Stellung nehmen.
Eine kurze Nachfrage an Herrn Alter. In dem Bericht wird speziell auch darauf verwiesen, dass BMBF und BMI das gleiche Erstellungsjahr haben. Also beide 2014 ist, glaube ich, das Jahr. Und das eine findet sich ganz oben auf der Rankingliste wieder und Ihr Haus relativ weit unten. Also sagen Sie einfach, glauben Sie nicht, oder?
Also ich müsste jetzt den Bericht, der mir auch im Detail nicht bekannt ist, zunächst mal prüfen. Ich habe jetzt allgemein über die Situation unseres Dienstgebäudes gesprochen und ich muss jetzt nochmal genau schauen, auch durch unsere Fachabteilung, die konkreten Punkte jetzt prüfen lassen und kann Ihnen dazu gegebenenfalls etwas nachreichen.
Meier nochmal.
Jetzt ist nicht zu den Gebäuden. Ich weiß nicht, ob noch ein Kollege zu den Gebäuden, Regierungsgebäuden. Sonst Klimaschutz national hätte ich ein Thema, was anschließen könnte.
Bitte.
An das Verkehrsministerium, Herr Strater, die Umweltministerin hat sich dafür ausgesprochen, dass die Einnahmen aus der Lkw-Maut nicht mehr nur in die Straßen fließen sollen wie bisher, sondern dem Schienengüterverkehr zugutekommen sollen. Auch mit Blick auf das Klimakabinett, ist das ein sinnvoller Ansatz, auch aus Sicht des Verkehrsministeriums?
Also zunächst mal, was im Klimakabinett besprochen werden sollte, sollte auch im Klimakabinett dann intern besprochen werden. Grundsätzlich kennen Sie ja unsere Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, die 53 Maßnahmen, die haben wir auch alle öffentlich gemacht. Da sind ja viele Dinge auch genannt. Grundsätzlich, wir haben einen Finanzierungskreislauf Straße. Das, was wir mit der Lkw-Maut einnehmen, deckt ja die Kosten ab, die auch auf der Straße dann wiederum entstehen, nach dem sogenannten Wegekosten, nach der Wegekostenrichtlinie. Und was die Schiene angeht, wir haben bereits Rekordinvestitionen in die Schiene. Die sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nur mal als ein Beispiel. 2016 lagen die bei 4,65 Milliarden, 2017 bei 5,06 Milliarden und in den Jahren 2018 und 2019 bei rund 5,6 Milliarden. Und die sollen auch weiter ansteigen. Die Haushaltsverhandlungen finden jetzt in diesem Herbst statt. Wir haben zudem das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene auf den Weg gebracht, was es jemals in Deutschland gab. 86 Milliarden in den Erhalt und die Reparatur von Schienenwegen in den kommenden 10 Jahren über die sogenannte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3, die wir mit der Bahn vereinbart haben. Das gab es in dieser Höhe noch nie. Wir arbeiten daran auch, dass das Geld zügig dann investiert werden kann, also sprich in ganz konkrete Projekte fließt. Da muss man noch beschleunigen. Das fließt zum Teil auch zu langsam ab. Daran müssen wir arbeiten. Und was den Güterverkehr angeht, auch da haben wir ein leistungsfähiges Paket auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel die Trassenpreise für den Schienengüterverkehr gesenkt. Das ist schon bereits wirksam ab dem vergangenen Jahr. Wir tun alles, um Engpässe zu beseitigen, um mehr Kapazitäten für den Güterverkehr auf der Schiene zu schaffen und vieles mehr. Also das heißt, das eine tun, das andere nicht lassen. Also Straße und Schiene ist beides investiv denken und so tun wir das auch.
Zusatz?
Herr Kübler, warum reicht denn so viel Geld der Ministerin nicht aus, wenn so viel Geld für den Schienengüterverkehr schon da ist?
Nun, die Einnahmen von der Maut lehnt die Ministerin nicht ab, dass es gänzlich nicht dem Verkehrsbereich zur Verfügung steht. Es geht eben nicht nur darum, den Güterverkehr zu befördern, sondern auch natürlich das Straßenverkehrsnetz, gerade da, wo es Defizite gibt im Erhalt, zu nutzen. Es geht ja nicht um so entweder oder, sondern sowohl als auch, dass der Lkw-Verkehr sowohl gesundheitsschädlich ist als auch klimaschädlich, steht außer Frage. Und dann macht es doch durchaus Sinn, die Einnahmen einer Lkw-Maut auch für Anreizsysteme zu schaffen, den Lkw-Verkehr auf die Schiene zu verlegen. Nichts anderes meint die Ministerin. Ich glaube, da kann uns jede Milliarde zusätzlich helfen.
Frau Müller, noch mal zum Klima, national.
Ja, genau. Ich wollte mal fragen, was die Bundesregierung an sich von dem Vorschlag hält, den Alexander Dobrindt jetzt noch mal am Wochenende aufgerufen hat, nämlich Staatsanleihen für den Klimaschutz auszugeben, 2%. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, prüft die Bundesregierung, glaube ich, gerade selber, ob sie so eine Klimaanleihe ausgibt. Da würde ich mal gerne wissen, wie weit ist da die Prüfung und kann man da schon irgendwelche Eckpunkte nennen?
Ich glaube, ich muss Sie da enttäuschen. Also ganz grundsätzlich begrüßen wir natürlich alle Vorschläge, wie wir das hier ja auch seit Wochen schon sagen, wie der Klimaschutz vorangebracht werden kann. Aber ich muss Sie da eben wie immer hier an dieser Stelle auf das Klimakabinett am 20. September verweisen. Da kommt alles auf den Tisch und da wird alles zusammen als Gesamtpaket verabschiedet. Natürlich wird da dann auch die Frage der Finanzierung geklärt werden müssen. Dafür laufen im Übrigen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Kann aber noch eine Nachfrage. Also es ist für die Bundesregierung ein Thema und es ist auch bei den Gesprächen im Klimakabinett ein Thema.
Wie gesagt, ganz allgemein formuliert ist es so, dass alle Vorschläge begrüßt werden. Es wird auch um die Finanzierung natürlich gehen bei den Fragen, die da im Klimakabinett besprochen werden. Es gibt einen klaren Fahrplan dahin und darauf muss ich Sie jetzt verweisen.
Ich kann vielleicht noch ergänzen zum Thema grüne Anleihen. Das würde ich auch gern trennen von dem Thema Klimaanleihen oder von den Vorschlägen, die da jetzt im Raum stehen. Da geht es um grüne Anleihen. Das ist ein Thema, was schon länger diskutiert wird. Da gibt es jetzt im Zuge der Erarbeitung der Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung den Prüfauftrag, das zu prüfen. Und diese Prüfung läuft aber noch und ich habe jetzt keinen Zwischenstand, den ich Ihnen geben kann. Wichtig, dass wir das voneinander trennen.
Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, Kai Weise von Bild, auch ans Finanzministerium. Frau Kalwey, inwiefern beabsichtigt der Bundesfinanzminister im Zuge seiner ganz persönlichen Wahlkampftour für die SPD einzelne Mitarbeiter, einzelne Beamte vorübergehend zu beurlauben, freizustellen.
Wir haben uns ja zu diesem ganzen Themenkomplex jetzt schon häufiger geäußert. Das ist jetzt keine Frage, die ich Ihnen hier beantworten kann. Ich kenne da auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Pläne. Und ich würde das gerne auch in den Raum, also es sind innerparteiliche Überlegungen, beziehungsweise die auch natürlich in Zusammenhang stehen mit seiner angekündigten Kandidatur. Aber es gibt nichts, was ich Ihnen da zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen kann.
Noch eine Nachfrage bitte. Damals bei Gesundheitsminister Spahn war der Schnitt ganz klar, ganz kurz nach Ankündigung seiner Kandidatur. Vielleicht können Sie uns kurz einen Einblick geben, wie sichergestellt wird seitens des Bundesfinanzministeriums, dass nicht aus dem Steuertopf Mittel fließen für den SPD-Wahlkampf.
Ich bin mir ganz sicher, dass es da Vorkehrungen gibt, aber ich habe jetzt nichts, was ich Ihnen da an jetziger Stelle berichten kann.
Noch eine Nachfrage bitte. Gibt es ein Regelwerk insgesamt grundsätzlich für derartige Fälle? Müsste so ein Regelwerk geschaffen werden? Gibt es eins, was Sie auf den aktuellen Fall anwenden?
Ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, aber ich kann gerne nachfragen, ob es was Bestehendes gibt. Es gibt ja grundsätzliche Regelungen für Mitarbeiter, die nebenberufliche Tätigkeit machen. Das ist davon unabhängig, das gilt ganz allgemein. Ich kann mich aber gerne schlau machen.
Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema. Sekunde. So.
Dankeschön. Frage an Herrn Breul. Es geht um Artikel, warum wir dringend über Abrüstung sprechen müssen, aus dem Oktober vergangenen Jahres zum INF-Vertrag. Da hieß es in der Infotafel bis nach vergangene Woche unter anderem, dass gleichzeitig verbietet der Vertrag, neue Waffen dieser Kategorie zu entwickeln. Das war Stand der Dinge bis vergangene Woche. Nun wurde das umgeändert und heißt jetzt in dem Text, gleichzeitig verbindet der Vertrag, neue Waffen dieser Kategorie zu produzieren. Jetzt wollte ich fragen, woher diese Änderung gekommen ist und ob das in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Raketentest der USA vergangene Woche steht.
Nee, der zeitliche Zusammenhang ist Ihre Berichterstattung. In der Tat war es so, dass wir in einer älteren Fassung auf der Website eine missverständliche Formulierungen hatten. Sie hatten es gerade bereits zitiert. Wir sprachen da vor einem Verbot, die Waffen zu entwickeln. Dieser Begriff ist in der Tat etwas missverständlich. Darum haben wir ihn geändert. Also konkret ist im INF-Vertrag festgelegt, und so war es auch gemeint, dass die Produktion, Besitz und Einführung der Marschflugkörper in die Streitkräfte verboten ist. Was jedoch nicht verboten ist, ist der Bereich der Forschung und Entwicklung der Forschung. Also konkret, die konkrete Produktion war verboten, sich dem Thema in der Forschung zu widmen, war es nicht. Das war in der Tat vielleicht in der Formulierung missverständlich, das haben wir korrigiert.
Frau Müller dazu?
Ja, Herr Breul, Stichwort INF, Ende des Vertrags. Können Sie noch mal kurz sagen, inwieweit die Bundesregierung jetzt aktiv ist und sich für eine Verlängerung des Startabkommens einsetzt? Wie laufen da die Bemühungen auch im UN-Sicherheitsrat? Kommen Sie da voran? Was machen Sie?
Ja, also in der Tat ist das für uns ein wichtiges Thema. Wir bedauern, dass der INF-Vertrag jetzt nicht mehr existiert und haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir jetzt auf keinen Fall in eine Aufrüstungsspirale geraten dürfen. Das verfolgen wir auf unterschiedlichsten Ebenen. Zentral ist natürlich auch die Beratung, die wir dazu haben im Bereich der NATO. Auch der NATO-Generalsekretär hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass die NATO kein Interesse an einem nuklearen Wettrüsten hat und dass wir uns jetzt daran setzen wollen, die Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur weltweit wieder zu stärken. Da gibt es unterschiedliche Pfade, die weiterverfolgt werden. Sie haben vielleicht in der letzten Woche verfolgt eine Konferenz in Genf zum Thema Einsatz von autonomen Waffensystemen, digitalen autonomen Waffensystemen, wo es erste Fortschritte gab. Wir haben das Thema immer wieder auch auf die Agenda des Sicherheitsrats gehoben. In unserer Präsidentschaft im April war das ein Kernthema, das wir auch weiterverfolgen wollen. Das war Thema beim Gespräch des Außenministers mit dem russischen Außenminister. letzte Woche, insbesondere die Verlängerung von New Start. Wir haben da nochmal unsere Position verdeutlicht, dass wir ein sehr großes Interesse an der Verlängerung des New Start-Vertrags haben und dass beziehungsweise die internationale Gemeinschaft daran ein sehr großes Interesse hat. Also das ist, Sie sehen, ich rede jetzt sehr lang, nichts, was man hier in zwei Sätzen zusammenfassen könnte, sondern ein Prozess, den wir auf vielen Pfaden weiterverfolgen, wo ich Ihnen jetzt nicht sagen kann, 1, 2, 3, 4 sind schon erreicht, 5 bis 12 noch nicht, sondern es ist wie immer in internationalen Prozessen ein Bohren dicker Bretter.
Herr Jess mit einem neuen Thema.
Ja, Thema, das hier auch schon gelegentlich zur Sprache gekommen war. Die Frage der direkt am Jemenkrieg Beteiligten geht wohl an Herrn Beul. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, auf eine kleine Anfrage geantwortet habe. Man sehe sich nicht in der Lage, diese Beteiligten zu benennen seitens der Bundesregierung, weil eben der Kreis nicht eindeutig abgrenzbar sei. Wie kann auf dieser Grundlage, dass die Bundesregierung nicht weiß, wer die Beteiligten oder Unbeteiligten sind, dann die Regel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, dass an Staaten, die beteiligt sind, keine Rüstungsgüter geliefert werden? Sie schwenken da eigentlich die weiße Flagge.
Also es überrascht mich ein wenig, dass Sie dem Eindruck erliegen, dass hier eine neue Positionierung der Bundesregierung erfolgt wäre. Nämlich genau das, was in der Kleinen Anfrage formuliert ist, haben wir hier genau so vorgetragen. Das hat auch der Außenminister hier am Tag der offenen Tür in der vergangenen Woche in der Bürgerpressekonferenz, als es zur Sprache kam, nochmal getan. Und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Die Frage, in der Vergangenheit war die Position eigentlich eher die, dass die Bundesregierung noch keinen neuen Stand habe bei der Benennung. Dass Sie sagen, wir sind prinzipiell nicht in der Lage dazu, die zu benennen, das ist mir in dieser Deutlichkeit neu. Aber vielleicht irre ich mich da. Es bleibt ja aber die Frage, wie wollen Sie in Zukunft gewährleisten, dass der Koalitionspassus eingehalten wird, wenn sie nicht in der Lage sind, dessen voraussetzende Kriterien positiv oder negativ als erfüllt oder nicht erfüllt anzusehen. Wie soll das gehen?
Ja, auch da, glaube ich, Herr Jessen, kennen Sie eigentlich die Antwort. Nämlich die ist die, dass wir jeden Antrag im Einzelfall prüfen. Und selbstverständlich gilt die im Koalitionsvertrag verankerte Jemen-Klausel, die uns dazu verpflichtet, insbesondere zu prüfen, ob wer den Antrag gestellt hat natürlich und ob und wie etwaige Lieferungen im Jemenkrieg zum Einsatz kommen können.
Letzter Zusatz.
Ja, noch einmal, wie wollen Sie das prüfen, wenn Sie erklären, wir sind nicht in der Lage zu definieren, wer beteiligt ist oder nicht? Eine Prüfung in was hinein? Auf Grundlage von welchen Kriterien soll das dann sein?
Das Zitat, was Sie hier bringen, ist so nicht richtig. Wir haben nicht gesagt, wir sind nicht in der Lage. Wir haben gesagt, die Beteiligung einzelner Länder ist sehr, sehr unterschiedlich. Und darum muss jeder Einzelfall geprüft werden. Ich kann Sie gerne nochmal, der Außenminister hat darauf eine sehr lange und ausführliche Antwort gegeben. Die kann ich gerne Ihnen nochmal schicken im Nachgang zur Pressekonferenz. Ich glaube, es ist ein wenig zielführend, wenn ich die jetzt nochmal in Gänze vortrage.
Herr Mayer mit einem neuen Thema.
Ja, zum Thema Seenotrettung an das Innenministerium, Herr Alter. Die beiden Schiffe Open Arms und Ocean Viking, wenn ich recht sehe, hat Deutschland sich ja bereit erklärt, da Menschen aufzunehmen. Ist schon klar, wie viele Menschen Deutschland aufnehmen wird?
Das ist noch nicht klar. Die Diskussionsprozesse oder die Gesprächsprozesse sind noch nicht abgeschlossen. Sie wissen, dass die Europäische Kommission den Gesprächsprozess koordiniert. Und der ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist noch nicht ganz klar, wie die konkrete Zahl aussieht. Es bleibt aber dabei, dass Deutschland sich bereit erklärt hat, sich in signifikanter Weise an der Aufnahmeentscheidung zu beteiligen.
Zusatz?
Und zwar bei beiden Schiffen.
Bei beiden Schiffen.
Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
Frage an Frau Demmer und Herr Breul vielleicht gemeinsam. Israel hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben und nach US-Angaben Stellungen im Irak, Libanon und Syrien bombardiert. Und wollte ich gerne wissen, wie die Bundesregierung diese Angriffe bewertet und wie es darum steht, wenn die genannten Länder zum Beispiel auf ihr Recht auf Selbstverteidigung sich berufen.
Ja, also wir haben die israelische Begründung für ihre Angriffe auf mutmaßliche iranische Stellungen in Syrien, die am Wochenende stattgefunden haben, zur Kenntnis genommen. Israel begründet sein Vorgehen damit, dass es präventiv gegen einen vermeintlich bevorstehenden Drohnenangriff vorgegangen ist.
Zusatz?
Frau Demmer möchte da nichts dazu sagen?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ein Zusatz dann? Das geht so in Ordnung, praktisch einen Präventivschlag gegen souveräne Länder zu führen?
Wir haben keine eigenen Erkenntnisse zu dem Vorfall. Insofern habe ich gerade das gesagt, was ich im Moment dazu zu sagen habe.
Frau Jen mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an Herrn Breul zu Biarritz. Hat der französische Partner denn das Außenministerium eigentlich über den Besuch des iranischen Außenministers in Biarritz informiert?
Ja, also Sie werden mir Verständnis dafür geben, dass ich zu dem G7-Gipfel, der ja im Übrigen noch läuft, von hier aus von der Seitenlinie nicht kommentieren kann. Sie können sicher sein, dass es einen laufenden, heißen Draht gibt zwischen dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt, auch zwischen dem Auswärtigen Amt und seinen Partnern.
Trotzdem, weil ja auch eben dieser heiße Draht zwischen Paris und Berlin liegt, insbesondere auch zwischen den Außenministern. Also ist das im Vorfeld besprochen worden?
Außenminister Maas war gestern nicht in Biarritz.
Herr Jessen dazu?
Frage vielleicht an Frau Demmer. Die Kanzlerin hat, glaube ich, erklärt, sie sei zeitnah über das Eintreffen des iranischen Außenministers informiert worden. Sie wisse nicht so genau, ob vor oder nach der Landung, aber jedenfalls zeitnah zur Landung. Demgegenüber hat US-Präsident Trump erklärt, Macron habe ihn vorab über den Besuch, über die Einladung informiert und seine Zustimmung erhalten. Wie bewertet die Bundesregierung, dass der französische Regierungschef offenbar Trump vorab informiert und seine Zustimmung einholt und die Kanzlerin dann sozusagen zeitnah zur Landung informiert wird?
Also ich glaube, das Wort Landung ist nicht vorgekommen in den Formulierungen der Kanzlerin, die ich jetzt gerade nicht mitgenommen habe, aber da müssten Sie nochmal nachlesen, wir haben das ja rausgegeben. Jedenfalls, das hat sie gestern ja selber gesagt, begrüßt sie die Initiative von des französischen Präsidenten Macron, den iranischen Außenminister nach Biarritz einzuladen. Und ich darf ihre Worte hier nochmal zitieren. Auf jeden Fall sind wir uns alle einig, denke ich, dass jeder Versuch es wert ist, diesen ja doch massiven Konflikt in Richtung zu bringen, dass es wieder mehr Gespräche stattfinden und dass es nicht eine Verschärfung der Situation gibt.
Zusatz?
Zusatz, ja, das Wort Landung fiel wohl nicht, aber sinngemäß war es, dass die Kanzlerin sagte, ob er da schon jetzt hier ist oder nicht. Das ist das, was Landung meint. Jedenfalls hat offenbar keine länger vorherige Konsultation oder Information stattgefunden. Und deswegen bleibt die Frage, wenn Macron so etwas im Vorfeld mit Trump abspricht und sich Zustimmung einholt, offenbar das aber mit der Kanzlerin nicht stattgefunden hat, sonst hätte sie sich wohl entsprechend geäußert. Wie bewerten Sie das?
Also Sie können davon ausgehen, dass Deutschland und Frankreich auf allen Ebenen und auch gerade im Rahmen des Gipfels in einem engen Austausch miteinander standen und stehen und bei diesem Thema ganz besonders.
Frau Müller mit einem neuen Thema.
Ja, ich hatte eben beim Klima eine Frage vergessen. Sie geht vielleicht zuerst mal ins BMW. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten Sie beim Fraunhofer-Institut mal eine Studie in Auftrag gegeben. Da ging es darum abzuschätzen, wie sich eigentlich der Energiebedarf und damit auch der CO2-Ausstoß entwickelt, wenn sich die Informationsgesellschaft weiterentwickelt. Also auch die Frage, was kostet sozusagen die Digitalisierung eigentlich an CO2-Ausstoß? Ist das auch im Klimakabinett ein Thema? Gibt es da irgendwie Pläne ranzugehen? Man könnte ja auch mal sagen, nur alles Digitalisierung hoch und voran ist gar nicht der Weg, sondern man müsste da irgendwie enthaltsamer werden.
Ich muss sagen, dass ich die Studie jetzt gerade nicht parat habe. Da müsste ich nochmal nachfragen. Grundsätzlich, glaube ich, ist das Verständnis klar, dass die Digitalisierung, glaube ich, ein Prozess ist, den wir nicht zurückdrehen können und schon gar nicht national zurückdrehen können und auch nicht zurückdrehen wollen. Ganz allgemein gilt natürlich, dass im Klimakabinett alles auf den Tisch kommt. Das hat Frau Demmer ja schon mal gesagt. Da werden alle Vorschläge, alle Problematiken diskutiert. Und da geht es natürlich auch darum, um Energieeffizienz im Rahmen der Frage, die da natürlich eine Rolle spielen kann, was mit Servern betrifft. Das wird wesentlich eine Frage der Energieeffizienz dann auch sein.
Falls Sie da noch mehr Informationen kriegen können, was Ihr Ministerium eventuell aus dieser Studie für Schlüsse gezogen hat, wäre ich dankbar.
Jo, dann liefere ich Ihnen das gerne nach.
Dann, Herr Kollege, bitte mit einem neuen Thema.
Ja, Zenker, Neue Berliner Innovationsgesellschaft. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium.
Auch da warten wir dann kurz.
Es gibt ja einige Kritik an dem Entwurf für das Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz, also insbesondere eben von Betroffenen, also ALS, aber auch andere Krankheiten. Gibt es sozusagen aus der Sicht des Ministeriums da jetzt Punkte, an die man da noch mal rangeht? Also um beispielsweise dann doch grundsätzlich möglich zu machen, dass beispielsweise ALS-Patienten zu Hause bleiben können? Oder hat Sie das eher unbeeindruckt gelassen, was es da an Kritik bisher gab?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass es sich erst um einen Referentenentwurf handelt. Und mir ist jetzt auch kein Fall bekannt, wo ein Referentenentwurf nicht geändert wurde. Wir haben mehrmals gesagt, dass wir uns die Kritik natürlich ansehen, dass die auch sehr willkommen ist und dass diese Kritik dazu beiträgt, dass der Gesetzentwurf auch weiterentwickelt wird, der Referentenentwurf. Der Minister hat sich ja letzte Woche auch mehrmals dazu erklärt und wir werden jetzt also die Patientengruppen, die von diesem Gesetz betroffen sind, die werden sicher noch mal stärker herausgestellt werden, beziehungsweise die, die nicht betroffen sind. Also zu Einzelfällen und jetzt zu Diagnosen oder Krankheiten kann ich Ihnen jetzt nichts sagen.
Aber es bleibt im Grundsatz dabei, dass es eigentlich im Herbst ins Kabinett soll und 21 in Kraft treten.
Also wir haben jetzt noch keinen Zeitplan dazu vorgelegt. Wir werden uns jetzt die Stellungnahmen angucken. Das ist ja noch mitten in der Abstimmung. Und dann werden wir sehen, wie dann der Gesetzentwurf aussieht.
Frau Jennen noch mal mit einem neuen Thema.
Ja, Frau Demmer, das ist jetzt ein bisschen aktuell, aber Trump hat jetzt angekündigt, nach Deutschland zu kommen und das schon sehr bald. Gibt es da schon auch von Ihrer Seite einen Termin?
Also Termine geben wir ja wie üblich bekannt am Freitag der Vorwoche. Aber Deutschland und die Vereinigten Staaten sind natürlich ein so enger Partner, dass ein Besuch des US-Präsidenten hier immer willkommen ist.
Herr Jessen dazu?
Okay. Ging dieser Besuchswunsch seitens von Trump aus oder seitens der Bundesregierung?
Also ich kann hier nur noch mal wiederholen. Also die Vereinigten Staaten gehören zu unseren engsten Partnern und selbstverständlich würde die Bundesregierung einen Besuch des US-Präsidenten sehr begrüßen. Und solche Verabredungen werden gemeinsam getroffen.
Ja, aber es muss ja erst mal einer sagen, ich würde gerne. Oder wir hätten dich gerne hier. Wem ging die Initiative aus?
Ich glaube, Sie haben ja meine Worte jetzt gehört.
Ja, eben, da war ja keine Antwort drin. Nee.
Ich halte meine Aussage für sehr deutlich.
Naja.
Frau Dudin mit einem neuen Thema? Dazu noch?
Ja, dazu. Okay. Ja, Frau Demmer, der Trump hat zweimal Frankreich besucht, zweimal Großbritannien, aber Deutschland noch nicht. Ist das eine Überraschung für Sie, für die Bundesregierung? Ist das ein neues Kapitel in diesen engen Beziehungen zwischen USA und Deutschland?
Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Deutschland ist und bleibt enger Partner der Vereinigten Staaten. Und wir sind überzeugte Transatlantiker und dabei bleibt es.
Dann Frau Dudin bitte mit einem neuen Thema.
Ja, an Herrn Breul. Es geht um die geplante Ratifizierung einer ILO-Konvention zur Stärkung der indigenen Völker. Frau Adebar hat vor einigen Wochen gesagt, das Thema wird gerade innerhalb der Ressorts abgestimmt. Wird es denn in diesem Halbjahr vor Jahreswechsel noch im Kabinett sein?
Ja, ehrlich gesagt müsste ich mir da den neuen Stand noch an Land ziehen, ohne Ihnen aber Hoffnung zu machen, dass wir die Kabinettszeitplanung hier öffentlich machen. Aber ich mache mich gerne mal schlau wieder.
Dann Frau Müller noch mal mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an Herrn Alter und vielleicht auch als Kanzleramt. Nach dem Mord im kleinen Tiergarten am Freitag, der ja eventuell, so wird zumindest gemutmaßt, ein Auftragsmord eines ausländischen Geheimdienstes gewesen sein könnte. Inwieweit sind da irgendwie Bundesbehörden involviert und was ist im Moment Ihr Stand der Informationen dazu?
Mein Stand der Informationen deckt sich im Wesentlichen mit dem, was in der Presse bekannt ist. Es hat dieses Verbrechen gegeben, das zu verurteilen ist, die Ermittlungsführung liegt nach meiner Kenntnis noch beim Landeskriminalamt in Berlin. Und darüber hinaus habe ich keine Informationen. Alles andere ist im Bereich des Spekulativen derzeit.
Das heißt, Bundesbehörden sind bisher nicht involviert?
Nach meiner Kenntnis nicht.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann Herr Mayer nochmal bitte.
Ja. Ans Verkehrsministerium, Herr Strater, Elektro-Tretroller. Es gibt jetzt eine Vereinbarung zwischen den Kommunen und den führenden Leihanbietern. Um, ich sag mal, diesen Wildwuchs in den Städten ein bisschen zu regulieren, geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung oder reicht das vielleicht noch nicht? Und einen konkreten Punkt, es wird da die Erwartung an das Ministerium heranzutragen, zu klären, dass auch in der Betriebserlaubnis dieser Fahrzeuge niedergelegt ist, dass man das sogenannte Geofencing verwenden kann, also dass man die Fahrzeuge in einem bestimmten Bereich drosseln kann, in denen sie nicht fahren sollen. Können Sie mal vielleicht sagen, wie der Stand der Dinge ist im Geofencing? Ist das in der Betriebserlaubnis jetzt drin oder nicht? Und wird das Ministerium da die entsprechenden Schritte gegebenenfalls einleiten?
Ja, also wir haben das ja hier schon häufiger erwähnt. Der Minister hat ja bereits im Juli den Präsidenten des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, angeschrieben und sich in Sachen Sicherheit bei E-Rollern an die Kommunen gewandt und das auch gebeten, dass die Kommunen mehr tun für mehr Sicherheit und den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Insofern begrüßen wir es, dass der Deutsche Städtetag gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Anbietern diesen Anstoß des Ministers aufgegriffen hat und sich die Akteure jetzt auf ein MOU zur Stärkung der Nahmobilität mit E-Rollern verständigt haben. Es ist auch gut, dass die Kommunen vor Ort mit den Anbietern ganz konkrete Lösungen erarbeiten und dass die Kommunen selbst hier klarere Vorgaben auch den Anbietern machen. Wir werden ebenfalls auch nochmal mit den kommunalen Spitzenverbänden über dieses Thema sprechen, so wie wir es auch in diesem Schreiben im Juli schon angekündigt haben. Zum Thema Geofencing, was Sie gefragt haben, das Kraftfahrtbundesamt hat diese Thematik bereits im Blick. Es ist grundsätzlich so, dass die Beurteilung der Zulässigkeit einer solchen Funktion sich immer im Einzelfall nach den Bestimmungen für technische Systeme richtet, also die Straßenverkehrszulassungsordnung oder das Produktsicherheitsgesetz. Diese Funktion war bisher nicht Gegenstand der Anträge auf Erteilung dieser Betriebserlaubnisse beim Kraftfahrtbundesamt. Und die Funktionen und Wirkungsweisen werden derzeit geprüft. Da gibt es aber noch kein Ergebnis. Wir sind da also, oder beziehungsweise das Kraftfahrtbundesamt ist da schon dabei, sich das anzusehen. Aber ein konkretes Ergebnis kann ich Ihnen da noch nicht nennen.
Zusatz, Herr Mayer?
Wenn ich das richtig sehe, fahren ja einige von den Anbietern schon mit dieser aktivierten Funktion. Ist das dann quasi illegal?
Also wenn es ist, muss Teil der Betriebsgenehmigung sein. Ich kann das jetzt so nicht nachvollziehen oder bestätigen, was Sie sagen. Also es muss Teil der Betriebsgenehmigung sein. Das war es bisher nicht. Wenn Sie das vorhaben, die Anbieter, diese Technik einzusetzen, dann muss das eben, wie gesagt, immer überprüft werden im Einzelfall. Und das passiert schon. Also da ist das Kraftfahrtbundesamt schon dabei. Das gucken wir uns an. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich sage Dankeschön für diesen Montag. I'm thinking of a question.